Die erhabenen Geisteszustände. Vortrag von Horst Gunkel bei Meditation im Obermarkt aus der Reihe Meditation. Ich habe diesen Vortrag die erhabenen Geisteszustände genannt. Häufig werden sie von Buddhisten auf Deutsch auch als göttliche Weilungen oder die vier Göttlichen bezeichnet. Im Einklang mit meinem Lehrer Sangharakshita werde ich sogar von insgesamt fünf erhabenen Geisteszuständen sprechen. Die Bezeichnung erhabene Geisteszustände oder göttliche Weilungen sagt, dass es sich um einen Geisteszustand handelt, also eine völlige Ausrichtung unseres Geistes in einen bestimmten Zustand, in einen Empfindens-, Denkens-, Sprach- und Handlungsmodus. Das Adjektiv erhaben sagt, dass sich dabei um überaus positive Geisteszustände handelt. Etwas vorsichtiger muss man mit dem Adjektiv Göttliches sein. Göttlich ist hier nicht etwa als Adjektiv von Gott abgeleitet und schon gar nicht von dem Gott der abrahamitischen Religionen, wie wir ihn vielleicht aus dem Religionsunterricht kennen. Göttlich ist hier eher als ein Synonym für äußerst positive zu verstehen. Das Adjektiv Sama, das vor den Pfadgliedern des edlen achtfachen Pfades, wie wir sie an dem Rad an der Wand hinter euch sehen, immer wieder vorkommt und zum Beispiel aus Vayama Sama Vayama macht, was sowohl rechte Bemühungen, also in richtiger Weise ausgeübte Bemühungen, als auch vollkommene Bemühungen heißen kann, ist in etwa gleichbedeutend mit dem, was wir hier göttlich nennen. Dieses Adjektiv wird hier also in etwa so verwendet, wie in dem Beinamen der schwedischen Filmschauspielerin Greta Garbo, die auch als die Göttliche bezeichnet wird. Der Pali-Ausdruck, der für erhabene Geisteszustände verwendet wird, ist Brahma-Vihara. Das Wort Brahma bedeutet dabei göttlich. Und Vihara ist ein Aufenthaltsort, im buddhistischen Kontext häufig ein Synonym für Kloster. Im Wort Brahma-Vihara ist aber kein physischer Ort gemeint, sondern ein mentaler Zustand. Und wenn wir uns überlegen, welcher mentale Zustand wohl der wichtigste ist, der in der Lehre des Buddha angestrebt wird, dann fällt das ganz klar auf. Denn es ist eine Geisteshaltung, die wir in einer unserer beiden Meditationstechniken einüben, nämlich Metta. Metta ist die grundlegende positive Emotion, die spirituell praktizierende Menschen anstreben. Metta ist vom Wort Mitra abgeleitet und das bedeutet Freund. Metta ist also das Gefühl, dass wir einem sehr guten Freund oder einer sehr lieben Freundin gegenüber haben. Allerdings ist dieses Gefühl auf unserer Alltagsebene gewöhnlich ein ausschließendes Gefühl. Ein Gefühl, das wir nur wenigen Menschen gegenüber empfinden, wenn uns die allermeisten Menschen völlig gleichgültig sind und wir manche Leute vielleicht sogar hassen. Nyanatiloka übersetzt in seinem buddhistischen Wörterbuch Metta mit Allgüte, was ausdrücken soll, dass wir dabei alle Wesen einschließen und niemanden ausschließen. Das ist das, was zum Beispiel Jesus meint, wenn er nicht nur verlangt, liebe deinen Nächsten, sondern sogar fordert, man soll auch seine Feinde lieben. Leider steht im Neuen Testament nichts davon, wie wir dieses Kunststück vollbringen sollen. Im Gegensatz zu Jesus hat sich der Buddha weder als Prophet noch als Religionsstifter gesehen, sondern als Praktiker der Menschen, die sich spirituell entwickeln wollen, praktische Anleitungen gab, wie sie das bewerkstelligen sollen. Daher lehrte er die Metta Bhavana, das ist die Technik, mit der man die Bedingungen schafft, Metta, Allgüte zu entwickeln. Der Buddha empfiehlt dabei, in fünf Stufen vorzugehen. Eine Praktik, die auch wir hier jede zweite Woche üben. In der ersten Phase verwenden wir Worte, Bilder oder Gedanken, die positive Emotionen gegenüber uns selbst erzeugen. Wir nehmen uns trotz aller unserer Fehler an und erzeugen Wohlwollen, Zuneigung zu dieser uns nächststehenden Person, zu mir selbst. Es ist genau das, was auch Jesus meint, wenn er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir müssen also zuallererst unser Herz für uns selber öffnen, bevor wir andere mit einbeziehen können. In den nächsten drei Phasen der Metta-Bhavana wird die Übung zunehmend anspruchsvoller. In der zweiten Phase versuchen wir die bereits entstandene positive Zuneigung, die Öffnung unseres Herzens, aufrechtzuerhalten und wenden dies auf einen guten Freund oder eine edle Freundin an. In der dritten Phase, und diese ist nochmals wesentlich anspruchsvoller, entfalten wir Metta gegenüber einer Person, gegenüber der wir normalerweise weder besondere Zu- noch Abneigung verspüren. Und in der vierten Phase bemühen wir uns, auch einer schwierigen Person mit Metta zu begegnen. In der fünften und letzten Phase schließlich stellen wir uns zunächst noch einmal genau die vier Personen der vergangenen vier Phasen vor und bemühen uns darum, diese im gleichen Maße mit Metta zu bedenken. Anschließend nehmen wir immer mehr Wesen in unsere Meditation auf, was traditionell als die Grenzen durchbrechen bezeichnet wird. Also der Übergang von Wohlwollen oder Güte zu Allgüte. Sukzessiv, schrittweise, werden immer mehr Wesen einbezogen, wobei alle empfindenden Wesen gemeint sind. Hierzu gehören auf jeden Fall alle Menschen und Tiere, darüber hinaus aber noch Wesen, an die wir selbst glauben oder deren Existenz wir für wahrscheinlich halten. Das können Gott oder Götter sein, Engel, Geister, Feen, Extraterrestrische und. Metta ist die grundlegende positive Emotion. Die anderen erhabenen Geisteszustände sind hiervon abgeleitet. Nehmen wir also an, unser sehr guter Freund hätte eine berufliche Qualifikation erfolgreich bestanden, eine Gehaltserhöhung bekommen oder eine neue Liebe gefunden, also irgendetwas Positives erlebt. Er wäre also glücklich. Was passiert jetzt mit unserem Metta? Nun, wenn unser Metta einer glücklichen Person begegnet, so bekommt Metta eine etwas andere Qualität. Es wird zu Mudita, zu Mitfreude. Echte Mitfreude ist dabei ohne jeden Anklang von Neid und Eifersucht. Also ohne diese durch Egoismus gefärbten Emotionen. Und das bedeutet natürlich, dass Mudita schwerer zu erzeugen ist als Metta. Das ist der Grund, warum wir hier an den Donnerstagen niemals die Mudita Bhavana üben, sondern immer die Metta Bhavana. Wenn ihr jetzt aber glaubt, die Mudita-Bhavana hätte die gleichen fünf Phasen wie die Metta-Bhavana, so irrt ihr. Die Mudita-Bhavana ist anders aufgebaut. Da die Mudita-Bhavana schwieriger zu praktizieren ist als die Metta-Bhavana, bieten wir sie nur Personen mit genügend Erfahrung in der Metta-Bhavana an. Ich meine, man sollte die Metta-Bhavana zeitnah mindestens 100 Mal gemacht haben, bevor man sich an die anderen erhabenen Geisteszustände wagt. Also wenn jemand hier unsere beiden Meditationstechniken erlernt hat und sie, wie ich das empfehle, täglich im Wechsel übt, sagen wir jeweils mindestens eine halbe Stunde, dann hat er in einem halben Jahr 90 Mal die Metta-Bhavana eingeübt. Angenommen aber jemand käme immer donnerstags hierher, würde sonst aber nie meditieren, dann käme er pro Jahr auf 19 Metta-Bhavana. In 5 Jahren auf 95. Allerdings wäre das nicht zeitnah. In diesem Fall würde ich auch diesem, der 5 Jahre wöchentlich hierher kommt, abraten, in die anderen Brahma-Viharas einzusteigen. In diesem Fall wäre es zielfühlender, zunächst einmal eine tägliche Meditationspraxis aufzunehmen und dann zu einem späteren Zeitpunkt damit zu beginnen. Gut, das war der zweite Erhaben-Geisteszustand. Hier traf unser Metta auf ein Objekt, auf ein Wesen, das sich in glücklichen Umständen befindet. Nehmen wir hingegen an, unser Metta-erfüllter Geist würde sich einem leidenden Wesen zuwenden. Dann entsteht Mitgefühl, Karuna. Man beachte, ich sprach von Mitgefühl, nicht von Mitleid. Mitleid bedeutet, dass ich mit einem anderen Wesen leide. Dadurch würde dann statt ein Wesen zwei Wesen leiden. Das wäre kontraproduktiv. Karuna, Mitgefühl, ist etwas ganz anderes. Ich begegne hierbei diesem Wesen mit Metta, mit Wohlwollen. Sehe aber, dass es leidet. Und nun öffne ich mich diesem Gefühl. Aber nicht etwa, um auch zu leiden, sondern im Wunsch, das Leiden dieses Wesens zu lindern. Im Idealfall zu überwinden. Dazu ist nötig, dass ich mir den Wunsch, dieses Leiden zu überwinden, zu eigen mache, soweit mir das möglich ist, aktiv helfend eingreife. Absolut falsch wäre es nun, wie Pseudobuddhisten das nur allzu gerne tun, Achselzucken zu sagen, ja, Leben ist Dukkha. Denn das ist alles andere als hilfreich. Vielmehr kommt es darauf an, durch genaues Beobachten, also Sati und Sampajanya, Achtsamkeit und Wissensklarheit, und durch Yonisomanasikara, durch weises Erwägen, herauszufinden, wie ich diesem Wesen helfen kann. Und ich denke, das macht deutlich, wie viel schwieriger die Karuna Bhavana ist, als die beiden vorhergegangenen erhabenen Geisteszustände. Die vierte erhabene Weilung, die allerdings klassischerweise nicht zu den Brahma-Viharas gezählt wird, ist die Sada-Bhavana. Wenn ich mich einem eindeutig spirituell höher entwickelten Wesen mit Metta zuwende, so tritt Sada auf. Vertrauen, Verehrung, Inspiration. Traditionell werden hier die Meditationen über den Buddha genannt. Hierhin gehören aber auch Betrachtungen anderer historischer oder mythologischer Figuren, die in Form einer Sadhana geübt werden. Also zum Beispiel gegenüber einer der Personen auf diesem Inspirationsbaum hier. Die Personen darauf werden übrigens Gegenstand meiner Vorträge im nächsten Halbjahr sein. Und diesen Baum, der auf diesem Bild hier abgebildet ist, nennen wir Inspirationsbaum, weil er uns inspirieren kann, den Pfad zu gehen. Diesen Wesen nachzueifern, den Entschluss zu fassen, so will ich auch tun. Schließlich gibt es noch die Königsdisziplin unter den Brahma-Viharas, nämlich die Upekkha-Bhavana, die Entfaltung von Gleichmut. Gleichmut darf nicht verwechselt werden mit Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist Wurstigkeit, ist Desinteresse am Wohl anderer Wesen, ist Ausdruck von Egoismus. Gleichmut hingegen ist getragen von Metta. Wenn ich irgendein Wesen betrachte, nehmen wir an, mein Schüler XY, und wenn ich das mit Metta tue und dann wirklich dieser Person ganz gewahr bin, dann werde ich in seiner glücklichen oder leiderfüllten Momenten gewahr sein. Dieses Glück und dieses Leid entsteht aber in Abhängigkeit von Bedingungen. Einige dieser Bedingungen sind von ihm verursacht oder mitverursacht, andere scheinen nur von außen zu kommen. Ich empfinde also tiefes Wohlwollen, Metta für diesen Schüler und gleichzeitig sehe ich sein Glück und sein Leiden in Abhängigkeit von Bedingungen. Ich empfinde also auch Mitfreude, Mudita und Mitgefühl, Karuna und weiß um die Bedingtheit dieser Freude und dieses Leids. Und mache dabei keinesfalls die Ungerechtigkeit der Welt verantwortlich oder irgendeinen anderen Sündenbock, denn ich sehe auch das Handeln dieser Person in ihrer Bedingtheit. Ich akzeptiere die Dinge, wie sie sind, ohne mich zu verweigern, hilfreich einzuwirken, wo immer ich es kann. Es ist das, was gemeint ist, wenn jemand betet: Gib mir die Kraft, die unerfreulichen Dinge, die ich ändern kann, zu ändern. Die Dinge, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Die Upekkha Bhavana ist also wieder so etwas, wo der Buddhist aktiv übt, um etwas zu erzeugen, während der Christ darauf hofft, darum bittet, zu Gott betet, dieser möge ihm das senden. Meiner Meinung nach ist der buddhistische Weg zwar nicht einfacher, aber zielführender. Das also sind die vier oder fünf erhabenen Geisteszustände, die unermesslichen. Zum Abschluss noch zwei Hinweise. Der erste bezieht sich auf einen Vortrag, den ich hier vor einiger Zeit hielt, als es um die Vertiefungszustände ging. Damals hatte ich gesagt, in der vierten Vertiefungsstufe sind von den sechs Vertiefungsfaktoren nur zwei gegenwärtig. Nämlich Chit-Ekagata, höchste Konzentration auf das Meditationsobjekt, und Upekkha, Gleichmut. Aber nicht mehr irgendeine Form von Denken oder von Freude oder Glück wie in den früheren Vertiefungszuständen. Ja, mit der Metta Bhavana können wir in meditative Vertiefung kommen, aber niemals in die vierte Vertiefung. Denn in der Metta Bhavana ist immer Freude vorhanden, jedenfalls wenn wir sie richtig üben. Mit der Upekkha Bhavana lässt sich auch die vierte Vertiefung erreichen. Der Umkehrschluss aber, dass sich nur durch die Upekkha Bhavana die vierte Vertiefung erreichen lässt, ist falsch. Man kann diese zum Beispiel auch durch Anapanasati, die Atembetrachtung, oder durch Kayanusati, die Körperbetrachtung, erreichen. Der zweite Hinweis geht dahin, dass sich vielleicht einige von euch davon eher interessieren, irgendwann diese Meditation zu erlernen. In diesem Zusammenhang verweise ich darauf, dass ich sagte, man sollte die Metta Bhavana zeitnah mindestens 100 Mal geübt haben, bevor man sich an die anderen Brahma-Viharas wagt. Ansonsten sei das kontraproduktiv. Und ich weise darauf hin, dass wann immer vier Leute eine bestimmte Veranstaltung wünschen, die ich in der Lage bin zu leiten, dass ich das dann mache, dass ich dann eine solche Veranstaltung durchführe. Also sollten zum Beispiel vier von euch, die genügend Erfahrung besitzen, sagen, beim nächsten hier angebotenen Meditationsworkshop von 5. bis 7. Oktober oder an einem anderen von euch genannten Termin wollen wir das machen, dann würde mich das freuen.